Hallo und herzlich willkommen zur 254. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem aufgeladensten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ihr kennt das Problem hier im Haus, der Autolift. Mal wieder defekt gewesen, könnte man meinen, aber in Wirklichkeit war es alles meine Schuld. Denn um den Autolift zu bedienen, hat man so einen kleinen Transponder, so eine kleine Fernbedienung. Und ja, ich stand davor und habe da drauf gedrückt wie so ein Dovi und da ist nichts passiert. Da habe ich gedacht, ist der Autolift halt mal wieder kaputt. Aber es schon häufiger wurde in der WhatsApp-Gruppe erwähnt, dass die Batterie von dem Gerät getauscht werden muss. Und wir wohnen hier schon seit knapp 4 Jahren. Ich habe das Ding noch nie, die Batterie da noch nie getauscht. Also habe ich mir gedacht, vielleicht liegt es auch daran. Ich bin dann also nach oben gegangen, habe mich abgemeldet bei meiner Arbeit, habe gesagt, ich muss heute im Homeoffice bleiben. Vielleicht wird das Ding auch noch schnell repariert. Dann komme ich doch noch vorbei, habe das Teil aufgeschraubt. Ja, und das war's dann aber auch, denn ich habe keine Möglichkeit gefunden, quasi ja das Ding zu öffnen. Also das Ding ist ein massiver Metallblock und oben halt ein bisschen Plastik. Und ja, nahtlos das Ganze, man kann also nichts nach unten rausschieben oder irgendwie sowas. Ja, war ich ein bisschen verzweifelt, weil ich auch da, ehrlich gesagt, ein bisschen feige war. Netterweise hat dann Nachbarin Julia von oben, ganz herzlichen Dank, mir dann den Autolift einmal herbeigerufen, sodass ich dann wenigstens zur Arbeit fahren konnte. Bin dann da mit einer Stunde Verspätung aufgetaucht, also hat eigentlich niemand gemerkt. Bei der Arbeit haben sich dann mehrere promovierte Leute das Ganze mal angeguckt und waren da auch ein bisschen zweifelnd davor, wie jetzt dieser Transponder repariert werden soll. Und ja, Dr. Lose war es dann. Herzlichen Dank an Finn. Der hat dann gesagt, ich glaube, du musst da einfach durchstechen. Du musst da einfach was in das Schraubenloch reindrücken und dann geht das Ding von oben raus. Und ja, und so war es dann auch. Mit einer Büroklammer haben wir das dann rausgedrückt. Das ging dann auch relativ einfach. Wenn man einmal weiß, wie das funktioniert, dann ist das irgendwie auch ganz klar. Ja, hat dann geklappt. Wir konnten die Batterie, zumindest konnte ich die zu Hause dann tauschen. Ich habe genügend Knopfzellen, die da drin sind, aus meiner Zeit mit der Fotografie noch hier rumliegen. Das hat also dann ganz wunderbar geklappt. Endlich mal wieder eine C2032 verwendet. Ich glaube, davon haben wir jetzt auch immer noch irgendwie 40 Stück hier rumliegen. Also, Autolift lief perfekt. Mein Gerät war nur kaputt und ich war zu doof, das Ding zu reparieren. Aber es geht jetzt wieder und mal gucken. Knapp 4 Jahre hat es gehalten. Mal gucken, wann das nächste Mal leer ist. Leer war auch der Tank der Toronto Blue Jays in den Spielen gegen die New York Mets. Das sind ganz besondere Spiele, denn die beiden Teams spielen in verschiedenen Ligen, einmal in der American League und einmal in der National League. Der spielt nicht so ganz häufig gegeneinander. Das ist so ein bisschen wie in der AFC und der NFC im American Football. Wir reden hier über Baseball, falls das keiner weiß. Ich bin seit meiner frühesten Kindheit Fan der Toronto Blue Jays. Mein bester Freund und Trauzeuge Stefan, Friend of the Show und großer Eichhörnchenspender, ist Fan der New York Mets. Wir beide haben sogar zusammen Baseball gespielt. Und nicht nur das, wir haben sozusagen in einem Outfield gespielt, bei den legendären Schönberg Orks. Ja, und da habe ich dann gesagt, Stefan, es muss sein, wenn die Jays mal gegen die Mets spielen, wer die Serie, das sind meistens 3 Spiele, wie in diesem Fall, gewinnt, da muss der Verlierer dann einen 10er für die Eichhörnchen spenden. Was soll ich sagen? Ich spende natürlich sehr gerne 10 Euro für die Eichhörnchen. Aber Stefan hat gesagt, nachdem die Mets die ersten beiden Spiele gewonnen haben, hat er gesagt, ja, also wenn die jetzt den Sweep schaffen, also alle 3 Spiele gewinnen, dann haue ich auch 5 Euro in den Spendentopf. Und da haben die Blue Jays dann auch mal was Anständiges gemacht. Sie haben das dritte Spiel dann auch noch verloren. Also 15 Euro zusammengekommen für Kicking for Squirrels, nur durch die Toronto Blue Jays und vor allem natürlich durch die New York Mets. Ja, das freut einen doch sehr. Wir sind schon bei 24,50 Euro. Falls irgendeiner da noch einsteigen will, vielleicht für die ELF, GFL-Saison oder UFL, auch das wäre ja möglich, dann gerne mich kontaktieren. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Was ihr da nicht findet, ist mein kleines Prepper-Gen, was ich ja habe. Man muss ja vorbereitet sein für die Zombie-Apokalypse. Und da habe ich mir so ein kleines Solarpanel gekauft. Ich habe neulich schon mal erzählt, dass ich das schon mal gemacht habe. Da habe ich so ein tragbares gekauft. Und jetzt habe ich ein etwas größeres, was etwas mehr Power hat. Gab es bei Amazon im Super-Schnäppchen-Sonderangebot. Und da ich dann noch einen sehr großzügigen Gutschein von meinem Vater bekommen hatte zum Geburtstag, habe ich gedacht, da hole ich das mal weg. Ja, was soll ich sagen? Das funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe mir noch so eine kleine Teleskopstange, eine Duschstange ist das offiziell. Meine Frau ist ein bisschen beleidigt, dass ich die dann einfach gekauft habe, weil ich habe vor Weihnachten gesagt, nein, wir kaufen keine Duschstange, um die in den Erker zu hängen, damit sie da irgendwie Lampen ranmachen kann. Jetzt kaufe ich die für sowas. Also, ich bin da ganz konsequent. Ja, und dann habe ich sie auch noch in Schwarz gekauft. In Weiß hätte ihr besser gefallen. Also, ja, ihr will mal wieder, Scheidung läuft. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Strom, der da produziert wird? Wie gesagt, ich habe es vor einer halben Stunde mal aufgehängt, einfach ins Fenster, also hinters Fenster. Funktioniert wunderbar. Also es klappt sehr, sehr gut. Ich habe eine kleine Powerstation. Was soll ich mit der antreiben? Also wenn ihr da Ideen habt, dann immer her damit. Also außer irgendwie mit dem Handy aufladen oder so. Mehr fällt mir da im Moment tatsächlich nicht ein. Aber irgendwas, ja, es müsste ja irgendwas sein, was man relativ einfach Stecker rein, Stecker raus und sowas machen kann. Das weiß ich noch nicht, was ich da machen soll. Aber irgendwie, ich will die Energie auf jeden Fall nutzen, auch wenn es tatsächlich nur ja so ein bisschen Zombie-Apokalypse-Notfall-mäßig ist. Absoluter Notfall ist es natürlich immer, wenn das Internet weg ist. Das war gestern der Fall. Am Montagmorgen wollte ich ins Homeoffice gehen. Oh ja, und es ging hier nichts. Ja, Internet komplett ausgefallen, natürlich im ganzen Haus. War dann natürlich auch wieder helle Aufregung. Muss aber sagen, das klappt bei Vodafone ja ganz gut. Ich hatte es beim letzten Mal erzählt, als da das Internet ausgefallen war, da hatte man uns einen mobilen Router zugeschickt. Und ja, da ich den jetzt hatte und da auch eine SIM-Karte drin ist, konnte ich Vodafone einfach sagen, hallo, bucht mir da doch mal ein bisschen Guthaben rauf, dass ich zumindest irgendein anderes Internet habe. Und ja, das ging dann auch innerhalb von ein paar Minuten, war das drauf. Und man konnte zumindest damit einigermaßen arbeiten. Auch nicht ganz perfekt, aber es ging einigermaßen. Und jetzt scheint es auch schon wieder zu laufen. Also hat diesmal nur 24 Stunden gedauert. Beim letzten Mal waren es ja, ich glaube, 3 Wochen oder so, bis es wirklich stabil wieder lief. Ja, mal gucken, vielleicht läuft es auch jetzt nicht stabil. Aber drückt die Daumen, dass das so bleibt. Kontaktmöglichkeiten hatte ich schon erwähnt. Wunderbar, dann können wir gleich zu den News und Transaktionen kommen, die allerdings auch sehr schnell durch sein werden. Aber es gab ein paar Regeländerungen in der NFL, die auch das Kicking betreffen. Nämlich zum einen wurde am letzten Dienstag beschlossen, dass der Onside-Kick, da reden wir nochmal drüber, es gab ein Proposal, dass man den Onside-Kick auch außerhalb des letzten Viertels machen kann. Das ja, will man sich im Mai dann nochmal angucken. Touchbacks bei Kickoffs werden jetzt an die 35-Yard-Linie gehen. Ich meine, die 30-Yard-Linie, 35-Yard-Linie ist da das Neue. Ich habe jetzt nichts drüber gelesen, dass andere Sachen, also der in 20-Touchback, also wenn der vorher aufkommt, dass der auch adjusted wird. Da bin ich mal sehr gespannt auf die Feinheiten des Ganzen und vor allem, was das statistisch dann bringen wird. Also Touchback ist dann wirklich was Schlechtes, das muss man so sehen. Das Rational dahinter ist natürlich, dass man ja verhindern will, dass die Kicker weiterhin den Ball einfach in die Endzone ballern, sondern man möchte gerne, dass die den Ball vielleicht an die 5-Yard-Linie kicken und es dann einen Return gibt. Das ist so die ja, Denkweise dahinter. Bin gespannt, ob das klappt. Ich glaube, 35-Yard-Linie, das ist tatsächlich so dicht dran, das sind 2 First Downs, dann ist man schon in Field-Goal-Reichweite, fast in Field-Goal-Reichweite. Das werden sich einige schon überlegen, ob man da ja, was man da machen kann. Das wird noch sehr interessant werden. Ja, und dann das wahrscheinlich viel Wichtigere für Kicker und Panther ist, dass die Regeln verändert wurden, was den K-Ball antrifft. Der K-Ball ist ja der spezielle Ball, den Kicker und Panther verwenden. Ich habe dafür ein ganzes Kapitel in meinem Buch, welches ihr unbedingt kaufen solltet. Ihr findet es unter smk-blog.de im Shop drinne und natürlich bei jedem anderen Buchhändler. Der K-Ball wurde bisher knapp 2 Stunden vor Spielbeginn den Teams ausgehändigt. Die hatten dann ja ein bisschen Zeit, den zu bearbeiten, auch natürlich nur ganz bestimmte Sachen. Und ja, man möchte damit das Leder ein bisschen weicher machen. Der hat so eine kleine Schutzschicht drauf. Wenn er aus der Fabrik kommt, die möchte man da entfernen. Das dauert halt eine ganze Zeit und jeder Kicker, jeder Panther hat das ein bisschen anders gerne. Und vor allem, eigentlich macht man sowas immer für den Quarterback und der hat nun ganz andere Wünsche, was das angeht. Und ja, da hat man bisher halt relativ wenig Zeit gehabt. Hat einen historischen Grund, warum man da relativ wenig Zeit hatte, nämlich dass Kicker und Panther früher den Ball dann wochenlang malträtiert haben, damit er genauso ist, wie sie ihn haben möchten. Ja, auch da kann ich nur in meinem Buch empfehlen, lustige Stories drin über Michael Husted, früher in Tampa Bay Kicker, der das perfektioniert hat, was man damit alles machen kann. Jetzt ist es halt so, wie gesagt, 2 Stunden vorher bekommt man den Ball. Ab sofort, ab der neuen Saison, wird es so sein, dass man schon einen Tag vorher den Ball bekommt. Also wenn das Spiel am Sonntag beginnt, dann bekommt man den Ball schon am Samstag ausgehändigt, kann damit dann Sachen machen, ob die alle legal sind oder illegal, das wird man dann sehen. Aber man hat eine gewisse Zeit, den Ball vorzubereiten. Das nimmt natürlich auch sehr viel Stress weg von den Equipment-Leuten, denn im Wesentlichen mussten die mindestens eine, vielleicht manchmal sogar 2 Personen dafür abstellen, nur um diese Bälle schnell vorzubereiten für ja, ne, eine Sache, die vielleicht jetzt auch nicht so ganz wichtig angesehen haben. Und jetzt hat man halt da 24 Stunden etwa Zeit, das zu machen. Das wird da doch zur Entlastung führen. Und ich glaube auch, das wird den Kickern und Panthern wirklich helfen. Das darf man nicht vergessen, dass man diesen Ball nicht ganz ohne Grund bearbeitet, sondern das machen die schon, damit sie bessere Erfolgschancen haben. Also es könnte sein, dass wir da auch aufgrund dessen, dass der Ball bearbeitet werden darf, eine tolle Saison erleben werden. Tolle Saison erlebt haben beispielsweise die Cleveland Browns in den Jahren 1946, 47, 48 und 49, denn da haben die Cleveland Browns, die damals noch nicht Browns hießen, sondern es waren einfach nur die Browns, also die das Team aus Cleveland, welches von Paul Brown trainiert wurde, die haben jeweils die Meisterschaft gewonnen in der AAFC. Das ist so einer der Vorläuferligen oder Parallelligen, muss man da sagen, von der NFL. Und die NFL hat jetzt entschieden, dass die Statistiken der All-American Football Conference anerkannt werden. Sprich, die gehen in die NFL-Rekordbücher ein, die, ja, das Cleveland Brown-Team von Paul Brown ist jetzt also Meister in den Geschichtsbüchern drin. Und das bedeutet auch, dass die Einzelrekorde dann in die NFL-Statistiken überführt werden. Das bedeutet unter anderem auch, dass Lou Groza, The Toe, jetzt ein deutlich besserer Scorer ist. Der war früher der 41. beste All-Time-Scorer in der NFL-Geschichte. Er ist jetzt der 24. beste mit 1608 Punkten. Nach Lou Groza ja unter anderem der Preis für den besten College-Football-Kicker benannt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Am Donnerstag hat dann Leader Kicking bekannt gegeben, dass sie am 4. Mai in Köln ein Kicking Camp stattfinden lassen werden. Daniel Schumacher, Friend of the Show, ist ja der Head of Operations hier in Deutschland. Der wird also das Camp da durchführen. Es gibt insgesamt zwei Camps. Einmal die Profis, wo ich ein bisschen in Anführungszeichen, am Morgen, also so ELF, GFL-Spieler und am Nachmittag dann für Talente. Da, ja, solltet ihr mal reingucken, wenn ihr vielleicht in Köln seid, selber Kicker sein oder vielleicht jemanden kennt, die vielleicht darauf aufmerksam machen, dass es da eine gute Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren und natürlich auch was zu lernen. Das soll man da ja auch nicht vergessen. Ein Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Köln leider ein bisschen weit weg, sonst würde ich da natürlich sehr, sehr gerne mal vorbeigucken. Ich hoffe, die machen mal eins in Berlin beispielsweise. Hamburg wäre natürlich perfekt für mich, aber Köln ist leider dann doch ein bisschen weit weg. Insbesondere es geht auch noch relativ früh am Morgen los. Also 10 Uhr oder so, aber da müsste ich halt irgendwie um 4 Uhr morgens hier losfahren, um irgendwie eine Chance zu haben, da hinzukommen. Das mache ich dann doch nicht. So, dann haben wir noch tatsächlich zwei wirkliche Transaktionsnachrichten. Die kommen beide aus der CFL. Freitag haben die Toronto Argonauts den Panther John Haggerty unter Vertrag genommen. Haggerty war bereits im letzten Jahr sehr erfolgreich für Toronto aktiv, hatte da insgesamt 91 Punts für einen 50,3 Yard Bruttoschnitt, 88 Yard sein längster Punt. Das ist also kein Wunder, dass der da einen neuen Vertrag bekommen hat. Und einen neuen Vertrag bekommen hat auch Bailey Flint, ebenso wie Haggerty, ein australischer Panther, der bei den Toledo Rockets im College war. Er hat bis 2023 oder hat in der Saison 2023 bei den Hamilton Tiger Cats gespielt, hat da 8 Spiele gemacht, ist dann ja abgereist vom Team, ist zurückgekehrt nach Australien, weil es da persönliche Probleme gab, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, es gab einen familiären Notfall und er hat deswegen auch die Saison 2024 verpasst, ist jetzt zurück in Kanada und ist jetzt unter Vertrag genommen von den Saskatchewan Rough Riders. Also vorher bei den Hamilton Ticats gewesen, jetzt bei den Saskatchewan Rough Riders. Bailey Flint, ein Panther. Ja, das waren sie, die News und Transaktionen. Und ja, dann gucken wir mal über die spärlichen Informationen, die ich zurzeit habe, über die UFL, die nämlich in Woche 2 gegangen ist. Ja, die Zuschauerzahlen sind immer noch, ich sag mal, überschaubar, was die UFL angeht. Immerhin fast alle sind diesmal fünfstellig gewesen an Zuschauerzahlen. Alle leider nicht ganz, denn in Arlington waren nur 9582 Zuschauer. Das reicht dann leider nicht. Da ist es vierstellig geblieben. Ansonsten aber immerhin in Michigan im Ford Field waren 10.049 Zuschauer. Also, wenn das mal immer alles stimmt. Dann in DC, bei den DC Defenders, waren 13.142 Zuschauer. Und der Zuschauergröße, das war bisher immer so, das sind die St. Louis Battlehawks. Die Fans in St. Louis, ja, Football verrückt, möchte ich mal sagen. Und immer noch sauer auf die Rams, verständlicherweise. Und dementsprechend ist das Stadion da gut gefüllt immer. 32.115 Zuschauer haben da das Spiel der Battlehawks gesehen, die auch gewonnen haben und damit jetzt 2-0 stehen. Zu den Statistiken kann ich leider gar nicht so viel sagen, weil die noch nicht geupdatet wurden bei denen auf deren Webseite. Und darauf muss ich leider warten. Joe Armstrong ist so nett und mir das immer alles fertig in einem Format, dass ich das dann in R transkribieren kann und euch schön aufbearbeiten könnt. Wenn ihr nämlich auf meine Homepage geht und da auf das Stat Center klickt, findet ihr auch UFL Kicker und Panther Statistiken. Nicht mehr ganz so aussagekräftig wie noch im letzten Jahr. Das kommt einfach dadurch, dass wir haben dieses Jahr keinerlei Play-by-Play-Daten. Und ja, so muss es dann jetzt einfach nur eine kleine Statistik sein, aber ich probiere da alles rauszuholen, was geht. Ich habe auch die PFF-Daten damit eingebunden und sind auch fast komplett, aber leider ein paar fehlen noch. Trotzdem erzähle ich euch schon mal, für wen es im Moment ganz gut aussieht. Das ist unter anderem der DC Defenders-Kicker Matt McCrane. Der ist bisher 7 von 8, hat auch das längste Field Goal zusammen mit Harrison Meeves gekickt, nämlich aus 53 Yards. Harrison Meeves selber bisher auch noch perfekt, geht 4 von 4 insgesamt in der Saison. Den höchsten PFF-Grade bisher hat Matt Coughlin von den Memphis Showboats. Der hat einen PFF-Grade von 69,2. Ja, und ebenfalls noch perfekt sind Rodrigo Blankenship von den St. Louis Battlehawks und Chris Blewett von den Houston Roughnecks. Bei Donald Delahaye bisher 1 von 2 immer noch. Da habe ich noch keine weiteren Statistiken. Wie gesagt, da fehlen noch ein paar. Auch bei den Panthern habe ich noch nicht alle Statistiken, kann euch aber sagen, dass bisher immer noch der beste Bruttoschnitt bei Brad Wing von den San Antonio Brahmas ist, Linksfüßiger Australier. Der wird dann gefolgt von Colby Wettman, Marquette King, Mike Rivers, Paxton Brooke, Matt Mangle und der schlechteste da, was das angeht, ist zurzeit Seth Vernon von den Michigan Panthers mit einem Bruttoschnitt von 43,3 Yards. Sein Nettoschnitt allerdings sehr miserable bisher, 29,7. Das ist, glaube ich, aber noch nicht geupdatet. Da will ich mir jetzt noch nicht festlegen. Das, glaube ich, da sind erst die Daten von einem Spiel da, weil PFF das auch noch nicht geupdatet hat. Also die sind auch noch im Winterschlaf drin. Also ja, UFL, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Da sind wir wahrscheinlich nachher im Endeffekt immer eine Woche hinterher mit den Daten. Aber es sieht im Moment halt ganz gut aus für einige Kicker, die wir uns dann halt auch merken müssen für Trainingscamps. Und in Trainingscamps eingeladen werden auch immer Rookies. Manchmal werden diese Rookies sogar gedraftet. Und es ist nicht mehr allzu lange hin in die NFL Draft naht. Ich werde dieses Jahr nicht allzu viel Content machen für die NFL-Draft, das habt ihr schon gemerkt, weil normalerweise habe ich dann ja doch immer relativ früh angefangen. Diesmal werde ich halt nur heute ein klein wenig was erzählen und dann in den nächsten beiden Wochen einige Spieler dann etwas genauer vorstellen. Hängt ein bisschen mit meiner Arbeit zusammen, ich bin da doch im Moment sehr eingespannt und wenn ich dann nach Hause komme, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich den Kopf dafür, mich damit dann noch zu beschäftigen. Aber heute möchte ich euch doch zumindest einige Namen mal nennen, einfach in den Raum werfen, dass ihr die mal gehört habt, die eventuell in ein Trainingscamp kommen oder aber vielleicht sogar gedraftet werden. Mal schauen, wir schauen mal auf die Kicker und Panther, die bei mir, sagen wir mal, nicht in die Top 5 gekommen sind. Ja, und los geht es da bei mir mit den Panthern. Wie gesagt, es ist ein rein subjektives Ranking. Da geht es manchmal darum, dass für mich eine Statistik wichtig ist und eine andere nun überhaupt nicht. Ihr dürft das alles komplett anders sehen und wahrscheinlich habe ich auch ein paar vergessen. Dadurch, dass ich dieses Jahr nicht ganz so viel Zeit hatte, auch ehrlich gesagt nicht ganz so viel Lust, da was zu machen, habe ich mir dieses Jahr nur 12 Spieler jeweils ausgesucht, was für auch bedeutet, dass durchaus ein paar ja, über Bord fallen werden, die durchaus in ein Trainingscamp kommen werden, vielleicht sogar das Team schaffen. Ja, ich erinnere nur an Blake Groupie beispielsweise, den ich als, keine Ahnung, Kicker Nummer 18, 19 hatte oder Spencer Schrader beispielsweise im letzten Jahr. Den habe ich auch nur auf der Rechnung gehabt, dass der da irgendwas machen wird. Ich glaube, der stand zumindest noch in den Listen drin, aber dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass wenn es bei den Kickern gleich noch was genauer haben, dass da tatsächlich ein paar wohl dabei sein werden, die ich hier jetzt gar nicht nennen werde. Trotzdem, ihr könnt auf meiner Homepage, wenn ich dran denke, schalte ich das nachher frei. Auch das ist im Stat Center einmal meine Top 12 sehen. Und wenn es nur dafür ist, dass ihr einfach mal ein paar Namen seht. Ich möchte die ganz kurz, ja, nicht vorstellen, aber einfach mal erzählen, wen ich so habe. Ich fange mal an mit Platz 12. Das ist bei mir Mason Fletcher von den Cincinnati Bearcats. Sehr interessant, denn sein Bruder übernimmt jetzt seinen Punting-Job bei den Cincinnati Bearcats. Ein Australier. Und sein Vater war ein sehr berühmter Australian Rules Football-Spieler. Also das, ja, die Fletcher-Familie da sehr, sehr gut vertreten. Sein Bruder hat vorher, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube bei Ole Miss gepuntet, konnte sich da dann aber nicht wirklich durchsetzen und ja, tritt jetzt in die Fußstapfen seines Bruders, ist schon im letzten Jahr dahin transferiert. Dann haben wir den ersten Amerikaner, nämlich Luke Alzinga, der hat früher mal bei Central Michigan gepuntet, ist jetzt oder war zuletzt bei den Oklahoma Sooners. Dann Fraser Mason, ein weiterer aus Australien von den Ole Miss Rebels. Dann Tyler Pestula ist bei mir auf Platz 9, der hat drei Colleges schon erlebt, einmal Albany, dann Delaware und als letztes dann San Diego State. San Diego State, ja, mittlerweile bekannt für gute Kicker-Punter. Wir erinnern uns da alle an den Puntgott und natürlich auch an Jack Browning, der in der letzten Saison ja für die Tampa Bay Buccaneers gespielt hat, wenn auch jetzt gerade entlassen wurde, nachdem man Riley Dixon geholt hat. Ryan Hacker ist so ein Name, den sollte man sich merken, der wird von vielen ziemlich hoch gehandelt, weiß nicht ganz warum, aber den Namen habe ich relativ häufig gehört, deswegen habe ich ihn mal auf Platz 8 gemacht, ein bisschen Hype-Bonus dabei. Auf Platz 7 dann ein Spieler, den ich sehr gut kenne, nämlich Jesse Mirko, ein Australier, der nämlich bei den Ohio State Buckeyes war und als letztes dann seinen Master gemacht hat bei den Vanderbilt Commodores. Und auf Platz 6 Oscar Chapman von den Auburn Tigers, auch ein Australier, der es leider nicht ganz geschafft hat in meine Top 5 rein. Und bei der Top 5, da werden wir dann in der nächsten Woche ein bisschen länger drüber, ich will es wirklich auch relativ kurz fassen, aber ein bisschen mehr drüber sprechen. Also Mason Fletcher, Luke Alzinga, Fraser Mason, Tyler Pestula, Ryan Hacker, Jesse Mirko und Oscar Chapman. Das sind die Panther, die es leider nicht geschafft haben. Ein linksfüßiger Panther dabei, nämlich mit Luke Alzinga. Und ja, Australier und Amerikaner sind da relativ gut ausgeglichen insgesamt. Schau mal, 4-3 gewinnen da die Australier knapp in der Verlängerung, hätte ich jetzt fast gesagt. Damit springen wir mal rüber zu den Kickern, die es leider nicht ganz in die Top 5 geschafft haben. Ja, bei Kickern ist es besonders interessant, denn noch nicht mal in meine Top 12 haben es die beiden Sieger des Lou Groza Awards geschafft aus den letzten beiden Jahren. Das ist einmal Kenneth Almendares von Louisiana Tech und Graham Nicholson, der früher bei Miami of Ohio war und jetzt bei Alabama gespielt hat. Ja, gemein. Aber ich wollte zwei andere Spieler, die haben es eigentlich verdient gehabt, dass die da reingekommen wären. Aber ich wollte zwei andere Spieler da unbedingt erwähnen. Deswegen, ja, mussten sie da leider Platz machen. Kenneth Almendares sehe ich da übrigens mit deutlich besseren Pro-Chancen als Graham Nicholson. Aber was wahrscheinlich bedeutet, dass Graham Nicholson nächste Justin Tucker wird. Wer weiß. Vielleicht wird es auch Dragan Kesic werden. Das ist der Kicker der Minnesota Golden Gophers, mit dem man vielleicht auch nicht die allerbesten Erinnerungen immer Minnesota hat, aber ich bin ein großer Golden Gophers-Fan und er ist ein linksfüßiger Kicker. Davon haben wir tatsächlich zwei diesmal dabei. Das ist also sehr interessant und ich wollte ihn da unbedingt erwähnen, Dragan Kesic von den Golden Gophers. Dann haben wir Randy Bond, den wollte ich nämlich auch unbedingt da drin haben, von den Texas A&M Aggies. Sehr treffsicherer Kicker, muss man dann auch dazu sagen. Also hat das auch wohl verdient, dass er hier erwähnt wird, wenn auch nur auf Platz 11. Auf Platz 10 John Hoyland von den Wyoming Cowboys. Dann auf Platz 9 Alex Rayner, der hat bei zwei Teams gespielt, Georgia Southern und bei den Kentucky Wildcats. Jonah Dalmas, einer der, ich finde, besseren Kickers, auch wenn seine Statistik jetzt vielleicht gar nicht so gut aussieht. Hat ein bisschen zu viel Fehlschüsse aus relativ kurzer Distanz gehabt. Insgesamt 8 Critical Misses in seiner Karriere. Das ist die zweithöchste, dritthöchste sogar nur Zahl, die ich hier in den Top 12 habe. Der hat gespielt bei den Boise State Broncos. Dann haben wir Caden Davis. Caden Davis, der von vielen sehr hoch gehandelt wird. Ich habe ein klein bisschen weiter hinten von den Ole Miss Rebels. Hat davor bei Texas A&M gespielt. Und dann auf Platz 6, ein Name, den man sich allerdings unbedingt merken sollte. Denn das ist der, wenn ich da an irgendeine Wildcard denke oder an ein Project, nehmen wir es mal so, dann würde ich ihn nehmen, Maddox Trujillo von den Temple Trojans. Vorher bei Austin Peay gespielt. Super Kicker, super Schussbein, 64 Jahre alt, sein längstes Field Goal in der College-Karriere. Leider ja beim Pro Day und bei der Combine jetzt nicht ganz so treffsicher gewesen. Das ist ein bisschen nach hinten gefallen und ich hatte halt 5 Kicker schon davor, die ich da einfach reingezogen habe. Auf Platz 2 bei mir übrigens ein sehr überraschender Kicker, glaube ich, für viele. Aber ja, der hätte vielleicht Maddox Trujillo auch den Platz bekommen können, aber hat er jetzt nicht. Er ist auf Platz 6 gewonnen. Aber wie gesagt, merkt euch den Namen Maddox Trujillo von Temple. Das ist für mich eines der größten Prospects, die wir haben in diesem NFL Draft Class. Die beste, wie sagt man da schön, die beste Ceiling. Aber halt Floor könnte auch, ja, nicht ganz so gut sein. Aber PFF Grade beispielsweise 92,3 im letzten Jahr. Treffsicherheit, das ist halt so sein Thema. Das ist der schlechteste Wert von allen Kickern hier zusammen. Aber man sieht auch, die beiden Kicker, die ich als beste habe, sind da nur 2% besser. Also gar nicht mal so viel mehr. Aber mal schauen, was aus ihm wird. Maddox Trujillo von den Temple Trojans. Und das war sie auch schon, die 254. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich muss mich jetzt um meine Solaranlage kümmern, denn hier die Sonne scheint, das Geld fließt eigentlich nur so rein. Das ja, ist, glaube ich, bei den 100 Watt, die das Ding erzeugen kann. Hinterm Fenster, ich glaube, vorhin waren es das Beste, was ich vorhin hatte, waren 13 Watt. Also das klappt noch nicht so gut. Und ja, wie gesagt, wenn ihr wisst, was ich mit Powerstation antreiben soll, wo ich vielleicht ein bisschen Strom sparen kann, dann gerne Bescheid geben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten freue ich mich schon auf Samstag. Da gehen wir nämlich essen. Da werde ich dann nächste Woche drüber berichten, wie lecker die Pizza und Pasta war. Denn wir gehen zu einem Italiener. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.